Die Nordwesthandel AG präsentiert Verbundfunk, der Podcast für Fachhandel und Industrie.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass Sie zuhören. Ich verspreche, es lohnt sich, denn Gast heute im Verbundfunk ist ein interessanter Mann, Peter Holzer. Er ist Unternehmercoach, schwerpunktmäßig für die Führungskräfteentwicklung in nicht börsennotierten Familienunternehmen. Er ist außerdem Autor und Vortragsredner und er hat viel zu sagen, woraus wir alle noch lernen oder zumindest uns mal kritisch hinterfragen können, egal ob beruflich oder privat. Herr Holzer, danke, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen.
Vielen Dank, Frau Berghoff, gerne.
Sie sind als Keynote-Speaker beim Nordwestkuppeltreffen Handwerk und Industrie dabei, um über die großen Themen Führung und Kommunikation zu sprechen. Ziel unserer Veranstaltung ist es ja, Fachhandelspartner und Lieferanten zusammenzubringen, also zu verkuppeln im besten Sinne und für viele Gespräche, für Austausch und hoffentlich gute Geschäfte zu sorgen. Was würden Sie sagen, ist der wichtigste Tipp, den Sie Ihren Kunden vor diesem Hintergrund zum Thema zielführende Kommunikation mitgeben können?
Also wenn man sich anguckt, woran scheitern denn wirklich wichtige Veränderungsvorhaben in Unternehmen, dann zeigt die Praxis immer wieder, gerade auch im Austausch mit Führungskräften, dass zwei Sachen genannt werden. Das eine ist mangelnde Kommunikation und das andere mangelnde Führung. Und man braucht auch beides nicht, wenn einen die Konjunktur sowieso auf den Olymp des Erfolgs spült. Aber wenn es eben anspruchsvoller wird, der Wettbewerb schärfer wird, der Wandel immer schärfer und intensiver wird, man also etwas tun muss, um erfolgreich zu sein, dann ist es genau, ich nenne das mal dieser weiche Kram, nämlich Führung und Kommunikation, der spielentscheidend ist, um nachhaltig auch erfolgreich sein zu können.
Sie haben vorhin gesagt in Ihrem Vortrag, die Bequemlichkeit des Mittelmaßes nützt nichts. Wie kommt man da raus? Also warum sind wir so bequem? Warum ruhen wir uns so gerne in früheren Erfolgen aus?
Ja, Erfolg ist ja kein Ergebnis, was man einmal erreicht und dann für immer hat, sondern Erfolg ist ja eher ein flüchtiger Moment. Ich vergleiche Erfolg gerne mit Atmen. Ich kann natürlich jetzt zurückdenken und sagen, boah, ich habe schon, keine Ahnung, 20.000 Millionen Mal geatmet, super geil, oder mein letzter Atemzug war einfach mega. Nur das nutzt ja nichts, weil der nächste Atemzug ist ja wirklich in dem Fall überlebensentscheidend. Und so ist es ja auch mit Erfolg. Ich kann mich natürlich auch darauf ausruhen, was ich alles Tolles in der Vergangenheit gemacht habe. Nur das hilft mir ja nicht im Hier und Jetzt, um für morgen das Richtige zu tun, um erfolgreich zu sein. Also das ist das eine, so ein Vergangenheitsfokus. Und das andere ist natürlich einfach auch Bequemlichkeit im Sinne von Anstrengungsvermeidung. Ja, wir sind alle faul, da nehme ich mich gar nicht von aus. Aber um etwas zu erreichen, muss man einfach Energie zuführen. Und das denke ich mir nicht aus, das ist einfach Physik. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik in meinem Laiensprech. Alles zerfällt und zwar von alleine. Also wenn Sie Ihre Ehe vor die Wand fahren lassen wollen, müssen Sie nichts für tun. Wenn Sie Ihren Körper zerfallen lassen wollen, müssen Sie nichts für tun. Ein Eiswürfel, damit der schmilzt, müssen Sie nichts für tun. Und damit eine Firma nicht erfolgreich ist, müssen Sie nichts für tun. Um es aber hinzukriegen, müssen Sie Energie zuführen. Und Führung ist in dem Fall im Business diese Energie. Und das ist das, wo sozusagen die Führungskräfte ansetzen. Das heißt also, Menschen dabei zu helfen, etwas zu tun, was sie vielleicht auch eigentlich gar nicht wollen. Also das Leistungslevel eine Schippe höher zu legen, anspruchsvoll zu sein, nicht zufrieden zu sein, nur weil man irgendwie das oder jenes erreicht hat, sondern vielleicht auch, was wäre möglich, wenn wir das noch hinkriegen würden. Also dieses Anspruchslevel hinzukriegen, dass man etwas erreichen will und dann aber auch zu helfen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Leute auch Bock haben, das zu tun, was notwendig ist.
Da sind wir dann schon beim Thema Führung, was ja auch ein Kernthema Ihres Vortrages war. Sie haben vorhin gesagt, ein Anführer ist eine Person, der andere Menschen freiwillig folgen, und haben definiert, dass es ganz klare Regeln gibt, die ein guter Anführer einhalten sollte. Also jetzt im übertragenen Sinne, die ein Geschäftsführer in seinem Unternehmen umsetzen sollte, um eine erfolgreiche Mannschaft und ein erfolgreiches Geschäft zu etablieren.
Ja, ich bin zwar nicht so wortfimschig, aber an der Stelle bin ich es dann doch. Es sind für mich keine Regeln, es sind eher Prinzipien. Wenn wir zu viel nach Regeln gieren, macht dies, macht das, hat man nachher ein Regelbuch. Aber es geht ja darum, auch Freiheit zu maximieren. Und in einer Welt, die sich ständig ändert, ist es hilfreicher, wenn man Grundprinzipien hat, die einem Orientierung geben. Weil die Regeln gelten ja auch nur in starren Umgebungsbedingungen. Und da die sich ständig ändern, nutzen uns die Regeln eben nicht immer was.
Mit Prinzipien bin ich völlig fein.
Dachte ich mir. Es ist also eine Frage der inneren Haltung. Und da ist das Erste die Klarheit, wo wollen wir eigentlich hin? Also wenn ich das nicht weiß, wo ich mit meinen Leuten hin will, keinen Horizont habe und eine verlockende Geschichte erzählen kann, ja, wie soll ich da Leute dazu bringen, dass sie Bock haben, mir zu folgen? Und wenn es nur EBIT ist und nur Umsatzwachstum, ja, da hat keiner Bock, sich für anzustrengen. Also es muss irgendwo etwas sein, wo man sagt, boah, das ist eine geile Herausforderung, das ist eine super spannende Reise, da möchte ich gerne Teil von sein. Das ist Teil 1. Das zweite ist, aber mit den Leuten auch mal zu definieren, was heißt eigentlich Erfolg? Erfolg heißt das Erreichen von gewünschten Zuständen oder Ergebnissen. Und da ist die spannende Frage, mit wie viel bin ich denn eigentlich zufrieden? Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob man mehr erreichen will in dieser Hochleistungsgesellschaft. Total fair die Frage. Aber wir müssen einfach auch ehrlich sein. Wenn wir weniger erreichen wollen, dann bezahlen wir das auch mit weniger Wohlstand. Ich kann ja nicht erwarten, dass ich ständig hohe Gehälter kriege oder Gehaltsbonus oder eine fette Weihnachtsfeier, wenn ich aber sage, ich will nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten und mich nicht mehr so anstrengen. Und insofern, glaube ich, ist es schon wichtig, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, Spitzenleistung zu bringen, weil ansonsten wird man im internationalen Wettbewerb einfach an den Rand gedrängt, weil es immer irgendwen geben wird, der sich eben mehr anstrengen will. Und ich meine damit nicht die Arbeitszeit, wie viel man arbeitet, sondern eher die Ziele, die man sich setzt und dann vielleicht auch eher klug arbeitet, um Abkürzungen zu finden, um eleganter, bequemer, um der Faulheit gerecht zu werden, innovative Lösungen finden, das Geschäft dann eben doch irgendwie einfacher und eleganter hinzukriegen. Und das ist alles so eine Klarheit, die sich in den Anführerköpfen entwickeln muss. Und dann kommt der nächste Schritt natürlich, diese Klarheit dann auch ins Unternehmen A zu kommunizieren. Da können Sie nie überkommunizieren, nur weil es einmal gesagt ist und es so einfach ist, heißt noch lange nicht, dass die Leute sich das merken. Sie müssen es predigen, bis es ihnen aus den Ohren läuft. Und dann natürlich vor allen Dingen, das ist dann der Teil, wo dann doch einige zurückschrecken, konsequent sein im Nachverfolgen. Und das ist eben stellenweise auch unbequem, weil sie dann eben auch der Buhmann sind, der dann eben mal an der Gruppe rüttelt, wenn die halt ein bisschen auf dem Tisch anfangen zu tanzen. Aber Führung ist eben kein Freundschaftswettbewerb, sondern es ist ihre Verantwortung, Menschen zu den gewünschten Ergebnissen zu führen.
Trotzdem, das haben Sie vorhin gesagt, ist ja der Faktor Menschlichkeit auch ein ganz wichtiger in einer guten Führung für eine gute Führungsperson. Also Menschen dazu zu bringen, dass sie sich zum Unternehmen zugehörig fühlen und diese Leistung gerne erbringen. Warum fällt das vielen Chefs so schwer?
Also die Frage ist ja, wofür wird ein Anführer bezahlt? Aus meiner Sicht geht es um das, was Sie gesagt haben, Leistungslevel steigern. Und viele assoziieren mit Leistungslevel steigern was Negatives, so im Sinne von, ja, wir können dort nicht die Zitronen auspressen. Und da stelle ich mir die Frage, aber wieso, wer hat denn gesagt, dass das was Negatives ist? Wir wollen doch keine Zitronen auspressen, sondern es ist ja nur eine Facette, Ergebnisse zu erzielen. Die andere Facette ist das, was Sie jetzt ins Spiel gebracht haben, die Menschlichkeit. Und beides gehört für mich zum Leistungslevel dazu, Ergebnisse erzielen und Menschlichkeit im Business. Und Menschlichkeit bedeutet im Wesentlichen Zugehörigkeitsgefühl. Wenn ich jetzt aber von Menschen erwarte, dass sie sich anstrengen und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren und dann machen sie einen Fehler und dann gibt es direkt eins auf die Nase und auf die Nase geben muss noch nicht mal aggressiv sein. Es reicht, wenn der Chef mal mit der Augenbraue so hochzieht, wenn der Mitarbeiter irgendeine abstruse Idee bringt und dann wird dieser Mitarbeiter für immer schweigen, weil er denkt, oh Gott, das war falsch, der mag mich nicht mehr oder ich bin dumm oder was weiß ich was. Und dann hat man sozusagen die Sorge, dass man verstoßen wird vom Team oder von der Karriereleiter. Und es ist genau das Gegenteil der Aufgabe von Anführern. Es ist nämlich dieser weiche Kram neben den Ergebnissen, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu steigern und Menschen dabei zu helfen, diesen Mut zu entwickeln, mal Gedanken zu äußern, überhaupt mal Gedanken zu wagen, was Neues auszuprobieren. Und wenn dann mal was schief geht, eben nicht anzugreifen, sondern zu sagen, hey komm, ist doch alles nicht so schlimm, das war eine super Idee, probieren wir es nochmal, woran hat denn das gescheitert, können wir daraus lernen, also zu ermutigen. Und sie werden als Anführer eben daran gemessen, ob die Menschen in ihrem Umfeld stärker oder schwächer werden, mutiger oder ängstlicher, kleiner oder größer. Und für mich gibt es da nur eine Richtung, ihr Job ist es, Menschen zu ihrem Potenzial zu führen. Und insofern ist Spitzenleistung auch keine Zumutung oder Quälerei, sondern es ist respektvoll, weil ich Menschen dabei helfe, ihr Potenzial freizusetzen und damit auch das Potenzial einer Organisation.
Jetzt ist es ja so, dass man in diesem Land für alles irgendwie einen Führerschein, irgendeine Bescheinigung, irgendein Seminar, irgendeinen Lehrgang machen kann, um Fähigkeiten zu erwerben und um diese Fähigkeiten natürlich dann auch damit zu dokumentieren. Nur für Führungskräfte gibt es das ja, abgesehen von vielleicht dem ein oder anderen Seminar, was man mal besuchen kann, nicht. Wie Sie vorhin selber gesagt haben, man lernt ja nicht Führung in irgendeiner Form. Was sind da so die Tipps? Wie kann sich jemand, der vielleicht Unternehmensnachfolger ist, neu ist auf diesem Posten, wie kann er sich diesem Thema erfolgreich nähern und sich weiterbilden, um ein guter Chef zu sein?
Ja, auch wenn ich Gefahr laufe, dass der ein oder andere Zuhörer das nicht gerne hört, wage ich aber trotzdem die scharfzüngige Bemerkung, dass es viele Unternehmen und Teams gibt, die trotz Führung erfolgreich sind. Weil es eben wenige wirklich gute Anführer gibt. Es gibt wahnsinnig viele gute Manager, aber Anführer, die eben sowohl hart in der Sache als auch fair zu Menschen sind und diese Menschlichkeit im Business eben mitpushen, um insgesamt das Leistungslevel nach vorne zu treiben, die gibt es nicht häufig, weil viele auch keinen Bock haben auf diesen nitty-gritty, glitschy Kram und Emotionen und um Menschen kümmern und so weiter. Aber man muss da Bock drauf haben. Und es geht ja nicht darum, dass das so ein touchy Selbstfindungskurs wird. Aber ich muss in der Lage sein, eben auf der einen Seite die Zahlen, Daten, Fakten zu treiben, Ergebnisse, und auf der anderen Seite die Stellschraube bei den Menschen sind Gefühle und Emotionen. Und wenn ich die nicht beeinflussen kann im positiven Sinne, dann kann ich eben auf Dauer auch nicht nachhaltig erfolgreich sein. Und wir kommen aus einer Zeit, wo es für die meisten Branchen nur nach oben ging, egal was sie tun. Der Wind dreht sich jetzt, es wird schärfer und ich meine, wir sind ja nicht in einer wirklichen Krise. Die Zinsen sind mal bei 3%, aber die waren auch schon mal bei 8%. Das ist ja alles kein Drama. Ich würde mal sagen, es ist eher normal, dass eben die gebratenen Tauben nicht von allein in den Mund fliegen, sondern man muss sich den Erfolg jetzt auch verdienen. Und insofern ist das sicherlich ein Weckruf für den einen oder anderen, jetzt mal was zu tun. Aber wenn ich das nie gelernt habe und jetzt auf einmal unter Druck Führungsqualität gefragt ist, dann ist das so, wie wenn ich 10 Jahre nicht joggen war und jetzt auf einmal muss ich direkt einen Halbmarathon rennen. Nach 10 Minuten tun mir aber so die Knochen weh, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Und ich verstehe es auch nicht. Wir brauchen für alles einen Führerschein, Gabelstapler fahren, Haare schneiden, brauchen wir eine Ausbildung. Alle trainieren wie wild, Musiker, Sportler, alle möglichen Ausbildungsbereiche. Aber Führung, da reicht es in den meisten Unternehmen, einmal im Jahr ein 2-Tages-Kommunikationstraining zu machen und dann denken wir, die Leute können es.
Das ist definitiv eine Lücke. Sie haben gerade gesagt, die Zeiten werden für manche schwieriger oder sind es schon längst geworden. Da kommen wir zum Thema unbequeme Wahrheiten. Sie sagen von sich selbst, sie sind unbequem und sprechen offen Wahrheiten aus, die viele nicht gerne hören, weil es ihre Kunden ja nicht weiterbringt, wenn man sie in Watte packt, denn sie wollen sich verbessern und da gehören unverblümte Wahrheiten nun mal teilweise dazu. Funktioniert es ohne Anecken und nur in Harmonie, also nicht ein Unternehmen in die Zukunft zu führen? Also muss ich mich als Chef auch unbeliebt mal machen?
Ja, in meinem Buch Führung stirbt nicht habe ich ein Kapitel drin, das nennt sich Hast du das Zeug zum Führen? Und darin habe ich 5 Fragen zusammengestellt. Ich nenne das immer die dunkle Seite der Führung. Es gibt natürlich wahnsinnig viele schöne, angenehme Seiten von Führung. Das fängt an mit dem höheren Gehaltscheck, Prestige, Macht. Man kann irgendwie mal ein Lob aussprechen oder darf bei der Weihnachtsfeier vorne auf der Bühne stehen. Aber das ist alles nur nice to have. Die Nagelprobe kommt ja in den dunklen Seiten der Führung. Nämlich, ich würde sagen, das ist die Pflicht. Das andere ist nur die Kür, die Pflicht, die sie beherrschen müssen. Ich wünsche jedem von Ihnen, dass sie das nicht häufig müssen in ihrem Leben. Aber es wird der Tag kommen, wo sie es müssen. Zum Beispiel, dass sie etwas aussprechen, womit sie anderen wehtun. Also wenn ich sage, das muss man wollen, dann stimmt das so. Aber ich meine jetzt nicht im Sinne von geil drauf sein, boah geil, jetzt kann ich endlich mal jemanden reinhauen. Sondern man muss das wollen im Sinne von, ich mache das Richtige. Und halte auch vielleicht die Tatsache, dass ich mir selber damit wehtue, weil ich will ja niemandem wehtun. Und dann werde ich vielleicht auch nicht mehr so gemocht, ja, wenn ich die Ansage mache in einem Team, Leute, ihr seid unter euren Maßstäben. Oder auch mal offen auszusprechen, das ist eine Scheißarbeit, die ihr hier abgeliefert habt, unter euren Möglichkeiten. Es ist halt kein Freundschaftswettbewerb Führung. Und wenn ich diesen Schmerz in mir selber oder bei anderen nicht aushalte, dann kann ich auch nicht führen. Und es ist ziemlich starke Parallele auch zu Elterndasein. Ich habe ja selber auch einen Sohn. Natürlich will ich sein bester Freund sein, aber ich bin auch sein Erziehungsverantwortlicher. Und natürlich muss ich ihn auch mal sehenden Auges in eine blaue Erfahrung laufen lassen, dass er sich einen blauen Fleck holt. Also bequem wäre, ich sehe, wie er klein ist, in die Schule will, chaotisch und den Sportbeutel vergisst. Dann würde ich ihm sagen, hast du deinen Sportbeutel mitgemacht? Weil ich will nicht, dass er in der Schule Ärger kriegt. Ist aber falsch. Ich sehe, dass er ihn nicht hat. Ich sage nichts, obwohl ich es vom tiefsten Herzen gerne tun würde und lasse ihn sehenden Auges in sein Unheil laufen, dass er nachsitzen muss oder nicht mitturnen kann oder sonst irgendwas, weil er nur durch diese Erfahrung selber lernt. Und wenn ich das nicht aushalte, dann kann ich eben Menschen auch nicht zu ihrem Potenzial führen. Im Gegenteil, dann mache ich sie aus meiner Sicht schwach. Und es geht nochmal nicht darum, Leute destruktiv irgendwie anzupissen, sage ich jetzt mal ganz hart, sondern es geht darum, sie konstruktiv zu fordern, und einen Trainingsraum zu bieten, wie im Sport auch. Da muss ich in den Schmerz rein, damit die Muskeln stärker werden.
Da sind wir dann beim Thema Streitkultur. Sie sprechen sich für eine konstruktive und ehrliche Streitkultur aus. Wie sollte das im Idealfall aussehen und was passiert, wenn wir es anders machen? Also das kennt ja jeder von zu Hause, das ist ja im Job das Gleiche.
ja, also dieses Streitkultur, ich nenne es auch bewusst Streitkultur, nicht Diskussions- oder Debattenkultur, weil das wäre schon direkt wieder so ein Ausweichen in der Begrifflichkeit, weil man das Kind nicht beim Namen nennen will, setzt aber genau an bei dem, was Sie vorhin zur Sprache gebracht haben, nämlich diesem weichen Kram. Ich kann diese Streitkultur ja nur ermöglichen, wenn ich vorher diese Sicherheit geschaffen habe. Also dass, wenn Sie sich sicher fühlen, dass die Zugehörigkeit, ich sage jetzt mal übertrieben, bedingungslos ist, außer Sie stehlen oder lügen oder was, also harte Grenzen überschreiten. Aber ansonsten wissen Sie, egal was Sie machen, was Sie sagen, ich werde Sie nicht direkt verurteilen oder des Teams verweisen. Sie fühlen sich einfach sicher, weil Sie wissen, es ist eine respektvolle Atmosphäre, ich akzeptiere Ihre Andersartigkeit. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden sein muss, aber wir haben auch dieses Vertrauen, dass man eben alles zur Sprache bringen kann und vor allen Dingen darauf, dass wir auch vergeben und idealerweise auch vergessen können, Schwamm drüber. Wenn das da ist, dann kann auch diese Streitkultur kommen und die brauchen wir, weil es geht am Ende darum, dass die besten Ideen gewinnen. Und einer meiner Kunden ist ja zum Beispiel die Firma Peel, die hier im Verband ja auch bekannt ist. Da haben wir über die Jahre an so etwas gearbeitet und da erlebe ich immer wieder, wie wir uns gemeinsam fetzen, auch kontrovers, ja, auch mit den geschäftsführenden Gesellschaftern. Wir haben einen starken ersten Führungskreis aufgebaut, wo wir auch unterschiedliche Meinungen austragen und es dann auch durchaus emotional wird. Aber dann ist es am Ende auch egal vom Gefühl her, wer hat da jetzt eigentlich was gesagt. Es war ein wahnsinnig intensiver, lebhafter Prozess und am Ende kommt eine super Idee raus, die aber geformt wurde von allen. Und am Ende wissen wir gar nicht, wessen Idee, ist auch scheißegal, weil es geht darum, dass die beste Idee gewinnt und nicht, wer sie gesagt hat oder ob es derjenige mit den meisten Anteilen gesagt hat oder wer in der Hierarchie am meisten oben ist, sondern dass wir einfach das beste Ergebnis erzielen. Und da muss man halt eng zusammenrücken und vor allem diese Vertrautheit haben, dass man sich dann bei Meinungsverschiedenheiten vor allen Dingen auch schnell erholt.
Das finde ich eine sehr schöne Kultur, ist aber ja nicht so leicht zu formen, weil da spielen ja auch Charaktere dann immer mit rein. Das ist ja oft dann ein Faktor, wenn da ein, so ein, ich nenne es jetzt mal ein Störfaktor zwischen ist, dann kann das ganze Konzept ja schon wieder nicht aufgehen unter Umständen, ne?
Also ich habe ganz tief innen einen weichen Kern und bin absolut kein Freund von Disharmonie und möchte auch gern gemocht werden, aber weiß eben, dass um Dinge besser zu machen, man einfach dieses konstruktiv Unbequeme haben muss. Und insofern bin ich immer ein Freund davon, gerade wenn Unternehmen mich auch buchen, sagen, hier ist einer drin, der stört, den müssen wir loswerden und schon diese Meinung haben, immer, hey komm, erstmal gelbe Karte, zweite Chance, lass uns erstmal dran arbeiten. Aber es ist in der Tat so, ich habe es in der Praxis schon mehrfach erlebt, es kann sein, dass es einen faulen Apfel gibt, der ein ganzes Team stört. Und wenn das klar ist, aber da wäre mein Postulat auch, man muss sich sicher sein zu 100%, dass es so ist, und dann handelt und diesen faulen Apfel entfernt, dass dann auf einmal Teams aufblühen. Das kann durchaus sein, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ihr großes Thema ist ja Mut. Ihre Bücher heißen Mut zur Lebensführung, Mut braucht eine Stimme, Führung stirbt nicht, warum Mut und Entschlossenheit das Überleben von Unternehmen sichern. Sie haben auch einen eigenen Podcast mit dem Namen Mutmenschen mit Peter Holzer. Warum tun wir uns oft so schwer damit, mutig zu sein, wenn es um Veränderungen geht?
Ja, also es gibt mal mindestens drei Arten von Mut, den ich meine, diesen sozialen Mut. Ich meine ja nicht Mutproben, Wagemut, also irgendwie sinnloses Risiko, was man eingeht, aber auch nicht Demut, sondern normalen sozialen Mut. Der fängt einmal mit sich selber an. Also man muss auch mutig sein, in den Spiegel zu gucken und selbstkritisch zu sein, also reflektieren. Wenn man meint, ich bin gut so, wie ich bin, dann muss die Welt mit klarkommen, dann ist man eher Narzisst und schon raus. Aber diesen Mut muss man auch haben, weil wenn man in den Spiegel guckt, ist vielleicht auch nicht alles so angenehm, was man sieht. Das zweite ist der zwischenmenschliche Mut, also so 1:1 Gespräch oder Mini-Grüppchen mit 2-3 anderen Leuten, da was zur Sprache zu bringen. Und der dritte Mut ist, sage ich mal, der öffentliche Mut, in der Öffentlichkeit was zu sagen, bei einer Rede wie jetzt heute vor ihren 400 Gästen oder auf Social Media oder sonst irgendwo. Und das sind unterschiedliche Facetten. Also manche können vielleicht das eine in der Öffentlichkeit gut, aber dafür den Blick in den Spiegel nicht. Da muss mal jeder für sich selber so gucken, wo er da so seine Entwicklungspotenziale hat. Aber eine Sache haben alle drei gemeinsam. Meistens befürchten wir irgendetwas von Widerstand und Ablehnung. Ja, dass Menschen denken, boah, das ist komisch, was du sagst, du nicht mehr gemocht wirst oder man vielleicht einen Fehler gemacht hat, man vielleicht sogar scheitert. Und was viel schlimmer ist, ist, es muss ja noch nicht mal passieren. Es reicht ja das Kopfkino aus, die Befürchtung. Es könnte sein, wenn ich das sage, dass die dann das und das über mich denken. Das hält Leute dann einfach zurück, weil Widerstand und Ablehnung klingt jetzt erstmal so sanft. Faktisch ist es ein Schmerz, vor dem wir Sorge haben. Das ist das Risiko und das tut weh. Und es ist leider nicht so wie in Hollywood-Filmen, wo wir wissen, Batman oder James Bond, klar, krasses Risiko, meistens ja physischer Art, ja, dass sie irgendwie aus dem Auto springen und irgendwas machen. Aber wir wissen immer, egal wie riskant das ist, die werden gewinnen und überleben. Der Held stirbt ja extrem selten, extrem selten. Und so wissen wir, dass da dieses Auffangnetz ist, es wird ein Happy End geben. Im realen Leben ist es aber nicht so. Wenn sie an der falschen Stelle den Mund aufmachen, kann dieser Schmerz auf einmal wirklich in Anführungszeichen sozial tödlich sein. Dass sie eben ihren Job verlieren, dass sie an den Pranger gestellt werden. Und diese Sorge hält Menschen dann auch berechtigterweise klein. Aber nochmal, in einer Gesellschaft, die immer mehr das Gefühl des Einzelnen in den Vordergrund stellt und man damit automatisch Gefahr läuft, es ist egal, was sie sagen, sie werden immer jemanden finden, der sich diskriminiert fühlt. Wenn das Gefühl des Einzelnen das Letzte ist, was als Wort zählt in unserer Gesellschaft, dann sind wir am Arsch. Es kann nicht sein. Und wenn wir diese Befürchtung haben, führt das nämlich dazu, dass niemand mehr was sagt. Und zu einer Demokratie gehört eben Streitkultur, dass wir Meinungsverschiedenheiten auch aushalten, leben und leben lassen. Dann kommt man halt nicht übereinander, aber deswegen werde ich trotzdem zu meiner Meinung stehen. Und das Entscheidende ist, wenn es solche mutigen Menschen gibt, egal ob in einem Team, in einer Firma oder in der Gesellschaft, und die werden dann an den Pranger gestellt. Und es gibt andere schweigende Mehrheiten, die aber denken, hey, das kann man doch jetzt nicht machen. Wieso denn? Das, was er sagt, ist doch richtig. Dann muss diese schweigende Masse auch den Mut haben, den Mund aufzumachen und dieser Person beistehen. Und insofern, auch da geht es ja wiederum nicht, wer Recht hat, sondern dass sich gute Ideen auch durchsetzen und nicht aufgrund von irgendwelchen moralisierenden Mächten, sage ich mal, Dinge einfach nicht mehr gesagt werden. Und ja, das hinzukriegen, diese gelebte Streitkultur hat was von starkem Respekt auch zu tun, leben und leben lassen, einer friedlichen Koexistenz. Und da Menschen das nicht alleine hinkriegen, habe ich mein Buch eben so genannt, wie Sie es gesagt haben, Führung stirbt nicht. Es braucht immer Menschen, die uns dabei helfen, einen kühlen Kopf zu bewahren, Brücken zu bauen und dafür zu sorgen, dass es so bleibt, wie es ist, nämlich zivilisiert.
Wenn keiner mehr den Mund aufmacht, dann landen wir auch irgendwann im absoluten Stillstand. Das kann ja auf keinen Fall das Ziel sein.
Es ist noch viel schlimmer. Ja. Wenn nur noch eine Meinung richtig ist und alle anderen schweigen, dann ist das keine Demokratie, sondern ist das Diktatur.
Ja, das auch. Um nochmal zum Thema Mut an sich zurückzukommen und das in die Geschäftswelt zu übertragen. Auch viele Unternehmen haben ja Schwierigkeiten, aus gewonnenen Erkenntnissen dann wirklich Konsequenzen zu ziehen und Änderungen mutig umzusetzen. Wie kann man als Geschäftsführer oder als Unternehmen diese Blockade durchbrechen? Wie kommt man von der guten Idee zur erfolgreichen und zielgerichteten Umsetzung, um das so ein bisschen praktisch jetzt nochmal runterzubrechen?
Also ich erlebe häufig auch Anführer in den Spitzenpositionen, die mir im vertrauten Gespräch sagen, also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich auch klar, weil früher war die Welt, ich sag mal, statisch und man konnte einfach skalierbare Geschäftsmodelle aufbauen. Jetzt ist die Welt hochdynamisch. Wir wissen nicht mehr, was morgen wie wo ist. Das heißt also, natürlich kann man nicht mehr so richtig planen, sondern man braucht eine andere Taktik, sage ich mal. Ich nenne das Gegenwart machen statt langfristig planen. Und dieses Gegenwart machen funktioniert dann gut, wenn ein paar Aspekte im Unternehmen gut laufen. Das erste ist, schaffen Sie einfach ein starkes Führungsteam. Und ich meine auch echtes Team. Dieser Begriff wird ja hochinflationär benutzt und eben in Abgrenzung dazu kein Komitee, ein Haufen von Individuen. Sie können auch als Komitee zusammenarbeiten, aber man hat nicht dieses eingeschworene Miteinander, sondern jeder macht so sein eigenes Ding. Ein echtes Team, das muss man A wollen und B dann auch hart dran arbeiten, dass man diese Vertrautheit hinkriegt. Das ist das, was ich im Wesentlichen mit Unternehmen mache, diesen Führungskreis, diesen Ängsten einzuschwören, dass eben auch kein Blatt dazwischen passt. Sie müssen wirklich Bock aufeinander haben. Ansonsten ist das, wenn man die Schlüsselpersonen nicht so besetzt hat und kein echtes Team hat, wahnsinnig schwer. Aus diesem Eingeschworenen kommt dann die Klarheit, das ist der zweite Aspekt. Wo wollen wir eigentlich hin? Diesen verlockenden Horizont, aber auch diese verlockende Geschichte, dass man Leitplanken und Gummibänder setzt, sage ich mal, für eine Organisation, damit ein positiver Ruck durch die Belegschaft geht. Und dann kommt Teil 3, die Umsetzung, diese Klarheit dann natürlich auch kommunizieren. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sie können nicht überkommunizieren, das muss man wirklich gebetsmühlenartig predigen. Und der vierte Aspekt ist dann aber auch die Konsequenz. Das heißt also auch das wirkliche Einfordern von den entsprechenden Verhaltensweisen. Ich gebe nur mal ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel als Wert haben, zuverlässig sein, dann gilt der eben für alle. Und wenn Sie dann Ausnahmen machen bei Ihrem erfolgreichsten Verkäufer oder vielleicht sogar beim Geschäftsführer selber, dass die sich das herausnehmen dürfen, auch mal nicht zuverlässig zu sein, heißt, Meeting beginnt um 13 Uhr und die kommen halt um 14:15 oder so, die sind ja erfolgreich, die dürfen das, dann ist das Papier es nicht wert, wo dieser Wert draufsteht. Das heißt also, es hilft nur die Konsequenz, genau den Maßstab auch vor allen Dingen bei ihren Top-Leistungsträger anzulegen, denen gelbe Karten zu zeigen und in aller Konsequenz auch, wenn die Personen sich dann nicht an die vereinbarten Richtungen, in die man will als Unternehmen, verhalten wollen, dass man sich von den Leuten trennt, weil sie passen dann einfach nicht zu dem Clan, die Art, wo wir hinwollen und wie wir miteinander umgehen wollen. Wenn sie das nicht tun, heißt also bei den Leistungsträgern machen wir immer mal eine Ausnahme, dann sind die Leute ja nicht blöd. Die gucken nicht auf das Papier, wo sie die Strategie aufgeschrieben haben, sondern die gucken, wer macht hier Karriere und dann wissen sie ganz genau, wie die echten Regeln funktionieren.
Okay, das muss man aber auch erstmal durchsetzen. Das wäre ja eine relativ harte Schiene, dann auszusortieren. Ja.
Deswegen ist das ja auch eine Reise. Ich hatte ja 4 Schritte jetzt genannt. Das fängt natürlich vorne erstmal an, Klarheit, Geschäftsführer, Gesellschafter, dann dieses Führungsteam formen, dann diese Klarheit, wo wollen wir überhaupt hin? Das ist natürlich ein Prozess. Das kommt ja nicht auf Knopfdruck, die 3 Schritte zum Erfolg, sondern das ist etwas, was man wollen muss, mit viel Schweiß, Blut und Tränen diese Klarheit erarbeiten. Und dann gleichzeitig natürlich auch gucken, dass man Umsetzungsgeschwindigkeit hinkriegt, weil das Leben ist kurz und wir sollten uns beeilen, dass wir die Zeit intensiv nutzen und die Zeit vor allen Dingen nicht verschwenden.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Holzer, für das spannende Gespräch. Sehr interessante Einblicke. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen, wie ich es eingangs schon gesagt habe, sowohl privat als auch beruflich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gerne an verbundfunk@nordwest.com. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Ansonsten machen Sie es gut und bis bald.
Sie hörten Verbundfunk, den Podcast für Fachhandel und Industrie. Weitere Informationen unter www.nordwest.com.